Ich möchte nochmal mit uns beten, wir bleiben sitzen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir, danken dir von Herzen. Danken dir von Herzen, dass du die Ehe ins Leben gerufen hast. Und Herr, du bist der Meister der Ehe und wir möchten dich so bitten, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, dass du durch den Heiligen Geist uns dein Wort groß machst und dass du deinen mächtigen Segen auf Alamo und Lina legst und dass du uns allen begegnest. Ich glaube, dass für jeden etwas dabei ist, egal wie lange er schon unterwegs auch in einer Ehe ist. Komm du jetzt in unsere Mitte, Herr, übernimm du alles, führe du Regie. Ich gebe alles in deine Hand ab. Amen. Die Hochzeit des Lammes, das erwartet uns Christen noch. Vom Meister lernen, wie Ehe gelingt. Das ist meine Predigt für eure Ehe, die ich euch mitgeben möchte. Das ist ein wunderbares Gleichnis auch dort für unsere Ehe, wenn wir Jesus betrachten, wie er mit seiner Braut umgeht und wie eines Tages die Hochzeit stattfindet. Und da können wir alle, egal wie lange du verheiratet bist, heute werden wir alle etwas dazulernen, das verspreche ich euch. Das Erste. Das erste Wunder, was Jesus tat, wisst ihr das? Das erste Wunder zu Beginn seines Wirkens, ausgerechnet auf einer Hochzeit, wobei er symbolprächtig Wasser zu Wein verwandelte und die Hochzeit quasi rettete. Wenn Jesus nicht da gewesen wäre in dieser Hochzeit, dann hätten die nicht mehr lange feiern können. Zu einem spricht die Bibel von Lebenswasser, vor allem ist aber Wein nötig für die Hochzeit, damit mit dem Wein aus einem Kelch getrunken wird, denn damit wird die Ehe besiegelt. Im Judentum. Die Ehepaare im Judentum, die müssen aus einem Kelch trinken, gemeinsam. Wisst ihr? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. In der Hochzeit zu Kana war das deswegen auch so wichtig bei dieser Ehezeremonie. Jesus will damit sagen, mit anderen Worten, ich bin derjenige, der für die Hochzeit entscheidend ist. Ich verbinde. Er macht aus diesem Wasser Wein. Vielleicht ist euer Leben, ihr kennt euch ja nun auch schon ein paar Jahre, vielleicht kommt ihr euch manchmal in eurer Ehe vor wie so Wasser. Vielleicht nicht unbedingt frisches Wasser. Manchmal, wenn das frisches Wasser ist, ist es ja auch noch schön, aber manchmal gibt es ja auch abgestandenes Wasser. Kennt ihr das? Das ist ja fürchterlich, wenn man das trinkt, oder? Und so kann das in unserer Ehe manchmal auch sein, dass es nicht mehr so schmeckt, dass es nicht mehr so frisch ist, ja? Dass wir vom Herrn Jesus wieder Belebung brauchen. Und das macht er so gerne. Aber er setzt einen drauf. Er sagt nicht zu den Leuten, Moment mal, ich gebe euch jetzt mal frisches Wasser. Sondern er sagt, holt mal Wasser und jetzt mache ich daraus Wein. Und das möchte Jesus in dein und mein Leben machen, egal wie lange du verheiratet bist. Wein ist in der Bibel immer ein Bild für Freude. Und ich glaube, eines der Schlüssel in einer Ehe ist, dass man Freude miteinander hat. Dass man lachen kann gemeinsam. Und ich hoffe, dass ihr das tut. Sieh mal, in Offenbarung Kapitel 19, Vers 6 und 9 steht etwas Wichtiges. Dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnerrollen. Halleluja! Halleluja! Gepriesen sei Gott, denn es herrscht unser Herr, der allmächtige Gott. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Strahlend weißes Leinen hatte Gott ihr dazu geschenkt, denn die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Dann befahl mir der Engel, schreibe, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte. Wisst ihr, was ich so schön fand? Dass die Braut sich schön gemacht hat. Und ich glaube, Jesus ist ja in diesem Bild hier auch der Bräutigam und seine Braut ist schön gemacht. Und dafür sorgt er. Das hat er uns versprochen, Epheser 5. Er stellt die Braut eines Tages ohne Runzeln und Flecken und ohne irgendwelchen Schwierigkeiten vor ihn. Und sie wird bildhübsch sein. Geistlich vor allen Dingen bildhübsch. Und wisst ihr, das Erste, was wir in einer Hochzeit, von einer Hochzeit lernen und auch von der Hochzeit des Lammes lernen, wie hat denn Jesus die Braut überhaupt bekommen? Im Judentum ist es so üblich, dass man einen Kaufpreis bezahlt. Die Eltern von Braut und Bräutigam unterzeichnen einen Vertrag und die Familie des Bräutigams zahlte eine Mitgift. Brautpreis, kann man auch dazu sagen, an die Eltern der Braut. Und damit begann die Verlobungszeit. Keine billige Ehe. Wisst ihr, ich werde jetzt immer vom Judentum, und das müssen wir verstehen, wenn Jesus die Gleichnisse setzt, sonst können wir das überhaupt alles nicht verstehen. Und ich ziehe das, breche das runter auf unser Leben, was das für uns geistlich bedeutet. Nämlich, bei der Bekehrung haben wir auch einen Vertrag unterzeichnet. Und bei der Wiedergeburt hat Gott den Vertrag unterzeichnet. Wir haben uns bekehrt und haben gesagt, ab jetzt übergebe ich dir mein Leben, Herr. Du bist mein Herr. Vertrag unterschrieben. Und der Herr sagt, ich nehme dich auf. Ab heute bist du mein Kind. Vertrag unterschrieben. Versteht ihr das? Das ist das, was bei einer Hochzeit stattgefunden hat. Und die Mitgift oder den Brautpreis, den hat Jesus bezahlt mit seinem erlösenden Blut. In 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18 und 19, da steht es, dass wir erkauft worden sind mit seinem teuren Blut. Es hat Jesus alles gekostet, seine Braut zu kaufen, zu erwerben. Und die Frage, was ist dir, lieber Alamo, Lina wert? Das ist ja für uns untergebrochen, unsere Ehe und für dich auch, lieber Ehemann, der du zuhörst. Was ist deine Frau dir wert? Jesus hat sein Leben gegeben für seine Frau, wenn ich das so sagen darf, seine Gemeinde, seine Braut. Er hat alles gegeben, bis zum letzten Blutstropfen. Die Frau, jetzt kommt der Lieblingsvers der Männer, wenn sie darauf gucken, dann freuen sie sich schon alle. Aber es geht auch weiter, ich lese auch den anderen Vers vor. Die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 24. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Lina, den Text werdet ihr wahrscheinlich Alamo oft vorlesen, wenn du gegen seine Meinung handelst. Und wenn da ein Punkt stehen würde und danach nichts mehr kommen würde, dann hättest du schlechte Karten. Aber wenn er dir damit kommt, dann sagst du, ja, mein lieber Mann, aber ich habe gelernt, man soll die Bibel im Kontext, im Zusammenhang lesen und dann lest doch mal bitte ein Vers weiter. Denn da steht, der Mann soll seine Frau so lieben, wie Jesus die Gemeinde. Epheser 5, 25, und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Das ist etwas Wichtiges. Er hat sein Leben gegeben. Und ich glaube, ein Mann, und das wünsche ich dir, lieber Alamo, dass du in deinem Leben immer unter der Herrschaft Jesu stehst. Denn das ist das Geheimnis des Unterordnens. Ein Mann, der sich Jesus unterordnet, bei dem Jesus nicht nur eine Rolle spielt, sondern der Regisseur ist im Film. Nicht nur der irgendwie mal eine Statistik führt. Der macht das seine Frau leicht, ihm unterzuordnen. Denn wenn ein Mann sich dem Herrn Jesus unterordnet, wird er Jesus ähnlich. Kein Macho-Gehabe, kein Fertigmachen, nicht die Frau schlagen, das ist das Allerletzte. Nicht verbal töten, das kann man auch sehr gut. Nein, alles diese Dinge nicht, sondern wie Jesus sein. Ehrlich sein, aber von Liebe getragen. Und wenn mal etwas angesprochen werden muss in eurer Ehe, dann immer daran denken, liebe Frau oder die Frau zum Mann, wir gehen mit unserem Anliegen unter dem Kreuz. Denn da sind wir beide an dem richtigen Ort. Und am Kreuz verliert der Mann sein Macho-Gehabe und die Frau das Besserwissen. Unter dem Kreuz brechen wir gemeinsam vor Jesus auf die Knie und sagen, wir brauchen gegenseitig Vergebung, Gnade und Liebe. Das ist das Fundament der Ehe. Willst du eine Ehe, die hält, dann musst du dich unter dem Kreuz aufhalten. Ganz nah an Jesus. Das Zweite ist, lass ich mal ganz kurz gucken, ich habe hier nichts verstellt, jetzt geht's wieder. Die Verlobungszeit, 2. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 2 und 3. Und da steht, denn ich wache über euch mit Gottes Eifersucht. Ich habe euch einen einzigen Mann verlobt, nämlich Christus, und ihm will ich euch als unberührte Braut zuführen. Rein. Ich fürchte nur, dass es auch wie Eva geht, die damals durch die Falschheit der Schlange verführt wurde. Genauso könnten eure Gedanken von der aufrichtigen Hingabe an Jesus Christus abkommen. Sieh mal, das ist so wichtig. Dass man sich bewusst macht, ich habe jetzt einen Ehepartner. Die Verlobung bedeutet nicht mehr suchen. Nicht mehr suchen. Das ist so wichtig, Leute. Ich darf das so sagen, ich gehe nicht in Details. Aber was ist aus unseren Ehen geworden, auch bei Schmindescendente? Was haben wir aus der Ehe gemacht? Ein Trümmerhaufen. Du musst wissen, so wie du in deiner Ehe lebst, das gucken sich deine Kinder von dir ab. Wie du als Mann mit deiner Frau umgehst, das sehen deine Kinder. Und umgekehrt auch. Und wenn du willst, dass dein Sohn einmal eine gläubige Frau hat, dann zeig du ihn als Mann die Wertschätzung von deiner Frau, dass er merkt, es ist wichtig, dass eine Frau Jesus gehört und umgekehrt. Du als Frau kannst deiner Tochter zeigen, wie man sich verhält gegenüber einem Mann. Anschauungsunterricht nennt man sowas. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jesus sieht die Schönheit der Gemeinde. In Psalm 45, Vers 12 steht, wenn der König dich zu sehen wünscht, beeindruckt von deiner Schönheit, dann komm und verneige dich vor ihm. Er ist ja nun dein Herr. Lieber Alamo, das wünsche ich dir von Herzen, dass du nie aufhörst, die Schönheit an Lina zu sehen. Nicht nur die äußerliche Schönheit, sondern auch die geistliche Schönheit. Wisst ihr, manche Frauen sind der Meinung, sie müssen Gott nachhelfen. Und dann lassen sie sich 1000-mal operieren. Und am Ende kommt dabei ein Mensch raus, der schon gar nicht mehr aussieht wie ein Mensch. Es ist ja Mode momentan, dass die Frauen sich so ein Zeug da reinpusten. Ich weiß nicht, wie man sowas schön finden kann. Man sieht die Nase gar nicht mehr, weil die Lippen gehen bis zur Stirn. Ich weiß nicht, ob das schön ist. Ich glaube nicht, dass das schön ist. Ja, manche Männer, die kriegen einen Herzinfarkt, wenn hier mal eine Falte ist. Dann müssen sie gleich zum Botox-Arzt. Leute, Schönheit in der Bibel geht weiter als das Äußerliche. Steht in den Sprüchen auch, ja. Aber ich hoffe, dass du auch in dem Alltag deines Lebens, dass du immer wieder die Schönheit an Lina erkennst. Der Mann soll nur die Schönheit seiner Frau im Blick haben. Und so soll die Frau überwältigt sein von ihrem Mann. Du musst dich nicht wundern, dass deine Frau innerlich ausleert und nur noch Groll gegen dich hat, wenn du sie nur beleidigst. Wir als Männer sollten dafür sorgen, dass wir unsere Frauen ein Stück Himmel auf Erden geben. Du kannst als Mann dafür sorgen, dass dein Haus ein Stück Himmel oder ein Stück Hölle ist. Das könnt ihr auch beide natürlich, ja? Aber auch du als Mann, ich sage es deswegen zu dir, Alamo, weil du von der Bibel das Haupt bist. Wir sollten als Männer morgens früh aufstehen mit gehobenen Händen zum Himmel und sagen, Herr, ich möchte meine Frau, meine Kinder, meine Enkelkinder, meine Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, wenn ich sie habe, ja, ich möchte sie mit deiner Liebe würdig begegnen. Und ich möchte heute dafür sorgen, dass du als Ehemann, ja, dass du dafür sorgst, dass du sagst, Herr, ich möchte meiner Frau heute noch mehr gefallen. Ich hoffe, dass ihr das tut, beide. Auch die Frau, dass du morgens betest, Lina, und sagst, Herr, ich möchte so wie die Gemeinde dir unterordnet und dich bewundert, so möchte ich heute Alamo zeigen, dass er mein ganz, ganz großes Vorbild ist, wie man lebt. Ich glaube, wenn Ehepaare aufhören, sich wertzuschätzen, haben sie aufgehört zu leben in ihrer Ehe. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn eure Ehe vor dem Zerbruch ist, wenn ihr euch gegenseitig keine Wertschätzung gebt. Jesus betet jeden Tag für seine Gemeinde. Und das möchte ich dir mitgeben, Alamo. Es darf kein Tag vergehen, wo du nicht für Lina betest. Und es sollte kein Tag vergehen, wo auch du, Lina, für Alamo betest. Und dass ihr beide im Gebet zusammenkommt und sagt, Herr, die Ehe, Epheser 5, ein Bild, der Mann soll Jesus symbolisieren in der Ehe und die Frau die Gemeinde. Und so möchten wir leben. Eine Ehe ist die Miniform der Gemeinde. Merkt euch mal, durch eine gesunde Gemeinde entsteht durch gesunde Familien. In den meisten Gemeinden ist es deswegen so ungeistlich, weil die Leute zwar wie ihr jetzt auch, die sind alle ganz fromm aus, ja? Ich weiß aber nicht, was in deinen Gedanken jetzt gerade stattfindet, aber ihr seht jetzt alle ganz fromm aus. Ich würde gerne Montag im Alltag mal euch sehen, ob ihr da auch noch so fromm guckt und so. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir diese Punkte im Auge behalten. Die Verlobungszeit ist ein Bild, dass Jesus seine Braut dann irgendwann heimholt. Und das ist für uns, euer Leben hier, die Zeit, die wir hier auf Erden haben, bis wir eines Tages den Herrn sehen. Und für euch bedeutet das einfach gegenseitige Wertschätzung. Das Dritte, die Heimholung der Braut. Das war damals im Judentum so. Der Bräutigam, der zog gegen Mitternacht mit seinen männlichen Freunden mit Fackeln durch die Straßen zum Haus der Braut. Braut und Freundinnen der Braut wussten um den ungefähren Zeitpunkt und waren vorbereitet, um beim Eintreffen des Bräutigams rauszukommen und sich den Fackelzug anzuschließen. Da ruht das Gleichnis von Matthäus 25, 1-13, was zu 99% falsch ausgelegt wird, weil es auf die Gemeinde ist. Das hat mit der Gemeinde gar nichts zu tun. Es geht um Israel. Ja? Welcher im Haus des Bräutigams endet. Und so kommt Jesus eines Tages auch wieder und holt seine Braut nach Hause. Das Nachhauseholen bedeutet ja Familie, Haus, nach Hause. Da steht das Wort Haus drin. Und ich hoffe, lieber Alamo, dass du auch für Lina jemand bist, der das Haus schön macht. Dass deine Frau gerne mit dir zusammen Zeit verbringt im Haus. Wisst ihr, manche Ehen, da muss man die Männer fast nach Hause prügeln. Ja, manche Männer kommen nach Hause irgendwann nachts und keine Ahnung wann und die Frau ist von morgens bis abends nur alleine. Das ist eine tolle Ehe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die wird lange halten und sehr glücklich sein. Dann kannst du auch alleine bleiben. Ist manchmal dann vielleicht sogar besser. Es ist so wichtig, dass wir darauf achten. Der Bräutigam hat die Braut nach Hause geholt, hat sich gefreut auf diesen Tag und kam mit Fackeln, ja. Der Bräutigam Jesus kommt auch um Mitternacht, nämlich wenn das auf dieser Welt eine geistliche Katastrophe endet. Und dann holt er seine Braut ab. Das sagt er in Matthäus 25, 13 oder Lukas 21, 28. Wenn das alles passiert, dieses ganze Verrückte, dann nicht verrückt werden und nicht auf das Verrückte gucken, sondern nach oben gucken, ich komme. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr, wenn es mal dunkel wird, nach oben guckt. Guckt nie auf euer Problem. Das Problem wird euch auffressen. Sondern guckt auf Jesus. Nimmt das Problem mit und legt es vor Jesus hin und sagt, so Herr, das ist unser Problem. Und jetzt kommen wir zu dir. Den Weltmeister, kaputte Dinge heile zu machen. Jetzt musst du uns helfen. Jesus, der kommt um Mitternacht. Das bedeutet, er lässt seine Braut in der dunkelsten Stunde nicht allein. Ich fand das so schön in der Vorbereitung. Jesus kommt um Mitternacht, wenn es so richtig dunkel ist. Das ist ein Zeichen seiner Liebe. Und das wünsche ich dir, lieber Alamo, dass du gerade in schwierigen Zeiten für Lina da bist. Wenn vielleicht alle sie verlassen, dass du dann da bist. Und dass du sagst, ich bin für dich da. Wenn keiner mehr mit dir redet, ich, liebe Frau, werde für dich da sein, solange ich atme. Das wünsche ich mir so von Herzen. Und dass du, Lina, das auch erfährst. Und dass du das auch in Anspruch nimmst. Dass du auch immer weißt, wenn keiner mehr ein geöffnetes Ohr für mich als Mensch hat, mein Mann hat immer Zeit für mich. So soll auch der Mann seine Frau wirklich immer zur Seite stehen. Die Frau, die brauchte eine Lampe mit Öl, um den Weg zu gehen. Das lesen wir in Matthäus 25. Einige hatten kein Öl. Pech gehabt. Ohne Öl kein Weg. Ohne Weg kein Nachhause. Ohne Nachhause verloren. Die Lampe ist in der Bibel immer ein Bild auch für Gottes Wort. Das lesen wir zum Beispiel in Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist eines Fußes Leuchte. Und das Wort, müsst ihr verstehen, das wissen wir nicht mehr, weil wir zu der Zeit nicht lebten. Als der Psalmist geschrieben hat, da war das so, da gab es nicht so wie heute so große Lampen irgendwie, ja, die da so standen. Das war eine kleine Lampe, die hing sogar an den Füßen, hatte man sie befestigt. Und man konnte nur Schritt für Schritt gehen. Und das, dieser Begriff steht in Psalm 119, Vers 105. Du siehst nur den nächsten Schritt. Das ist nicht so, wie wir denken. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Alles klar, ich sehe bis ins Jahr 2014. Wie lange sehe ich denn bis zum nächsten Schritt? Das ist ja auch gemein. Ja, genau. Weil du dann nämlich Schritt für Schritt abhängig wirst. Und ich wünschte dir, liebe Lina, dieses Bild, also einmal das Wort Gottes und das Öl ist ein Bild für den guten Heiligen Geist, lesen wir in Sacharja 4, 1 bis 6. Die Frau wird durch den Heiligen Geist und Gottes Wort immer den Weg zum Bräutigam finden. Das ist die Auslegung. Das Öl in die Lampe, Öl, Heiliger Geist, Lampe, das Wort, führt dich zum Bräutigam. Und das ist es, Lina, was du auch brauchst als Frau in deiner Ehe. Du hast zwei gewaltige Dinge, die du immer für dich in Anspruch nehmen darfst. Das Wort Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes. Und das darfst du nie unterschätzen. Und du auch nicht, Alamo. Jesus und die Gemeinde, die sehnen sich danach, dass die Hochzeit stattfindet. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 3 und Offenbarung 22, 17 bis 20. Und dieses Bild zeigt das so schön. Die hatten kein Öl, die sind im Dunkeln. Und die Öl hatten und die Lampen, die gingen mit Freude dem Herrn entgegen. Eines Tages, wenn wir Jesus entgegengehen, wenn er uns entrückt oder wenn wir sterben, sind wir bei ihm. Und die, wie sehen die aus? Könnt ihr das sehen? Was für ein Gesicht haben die? Wie bitte? Laut?
Fröhlich,
oder? Wo gehen die denn hin? Zum Bräutigam. Kommt deine Frau auch so nach Hause, wenn sie einkauft? Ich darf endlich wieder bei meinem Mann sein. Das wäre doch mal was, oder? Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir dafür sorgen, dass dieses Feuer der Liebe bleibt. Die Liebe zwischen Mann und Frau. So soll es sein. Das ist ein wichtiger Satz, den möchte ich euch beide für eure Ehe mitgeben. Die Ehe ist eine Brücke, die man täglich neu bauen muss und am besten von beiden Seiten. Ich komme zum letzten Punkt. Die Hochzeit, die dauerte mehrere Tage, nämlich genau 7. 7 Tage. Johannes, Evangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12, die Hochzeit zu Kana. Am dritten Tag tat er dann dieses Wunder. Die Braut stand wunderschön geschmückt vor dem Bräutigam. Ich lese uns dazu Psalm 45, die Verse 10, 14, 15. Königstöchter stehen da mit deinen Kostbarkeiten. Die Braut steht dir zur Rechten, mit feinstem Gold aus Ophir geschmückt. Ganz herrlich steht die Königstochter in ihrem Gemach. Mit Gold durchwirkt ist ihr Gewand. In bunt gestrickten Kleidern wird sie zum König geführt, berührte Mädchen folgen ihr. Auch ihre Freundin begleiten sie zu dir. Die Braut hat sich für ihren Bräutigam schön gemacht. Und das darfst du auch, Lina. Ich darf das mal so sagen, ja? Wisst ihr, was auch in einer Ehe eine große Gefahr ist? Man ist längere Zeit verheiratet. Am Anfang, beim ersten Treffen, hat man sich 7-mal die Zähne geputzt, 2 Flaschen Odol gebraucht und 3 Flaschen Parfüm. Man ist in die Stadt gegangen, hat sich den besten Anzug rausgeholt und hat vor lauter Verliebtheit vergessen, wo man eigentlich hin wollte. Und nach ein paar Jahren der Ehe reicht die Odol-Flasche für 7 Jahre aus. Das Parfüm, das gibt es schon nicht mehr. Und der schöne, nette Anzug ist einer alten, abgefetzten Joggenhose gewichen. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Wir müssen uns jetzt auch nicht künstlich aufbritzen. Es gibt ja manche Menschen, Frauen und Männer, bei manchen denke ich, wenn sie sich fertig machen, ob sie zwischenzeitlich entrückt wurden, weil sie vor 3,5-4 Stunden nicht mehr da rauskommen. Bei manchen Menschen muss man dann rufen, hallo, lebst du noch? Ja, ich lebe noch, brauche nur meine Haare. Dann gucke ich auf die Uhr, dann ist es manchmal interessant, ja, wie viel Zeit man braucht, für die Haare zu machen. Unfassbar. Deswegen ist es manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man nicht mehr so viel hat, ja. Und wisst ihr, der Herr Jesus wird die Braut verherrlicht darstellen. Das habe ich euch gesagt in Epheser 5, 27. Und so wie Jesus die Braut verherrlicht darstellt, so soll der Mann der Frau verhelfen, geistliche Schönheit zu erlangen und ihr auch immer wieder bestätigen, du bist die beste Wahl meines Lebens. Das wäre doch schön, wenn ihr so mal anfängt, ja, den Tag. Es ist so wichtig. Wisst ihr, wenn ein Mann erst wieder schätzen weiß, was eine Frau zu leistet, wenn die Frau mal krank wird, dann gehen die Lichter aus. Dann merkt man plötzlich, lieber Herr Jesus, ich habe eigentlich davor gedacht, dass ihr Alltag gar nicht so kompliziert ist. Aber jetzt? Wow. Ich würde mal eine Umfrage machen, wenn Leute so 20, 30 Jahre verheiratet sind und ich würde den Mann ins Haus, in die Küche bitten und würde sagen, du hast nur einen Eingriff. Zeig mir, wo der Zucker ist. Du hast nur einen Griff. Zeig mir, wo der Kochlöffel ist. Was meint ihr, wie viele die finden werden? Nicht viele, glaube ich, oder? Ich wünsche euch beiden, dass ihr jeden Tag Gott dankbar seid, dass ihr gemeinsam durchs Leben gehen dürft. Ich wüsste nicht, was ich ohne meine Frau machen würde. Ich sage das ganz offen. Und das meine ich todernst. Wie manch gute Ehe muss jetzt jemand alleine weitergehen. Und wenn man lange verheiratet ist und der Ehepartner dann plötzlich nicht mehr da ist, die Lücke kann niemand schließen. Und ich bin Gott dankbar für jeden Tag. Ich bin nicht so der Gesundeste, meine Frau ist auch nicht die Gesundeste. Aber wir dürfen gemeinsam mit Jesus unterwegs sein. Ich bin dankbar, dass ich das tun darf und das wünsche ich euch beide, dass ihr jeden Tag die Dankbarkeit vor dem Thron bringt. Der Tag wird anders. Alamo Lina, wenn ihr beide morgens aufsteht und dem Herrn dankt, dass ihr beide zusammen seid, ist ein ganz anderer Tag gewiss zu gehen. Ja? Und eine wunderbare Stimmung wird dann eines Tages sein. Guckt euch das Bild an. Ja? Mann, wenn die Braut einmal im Himmel einzieht, da steht in Psalm 45, 16, mit Freude und Jubel geleitet man sie, so ziehen sie in den Palast des Königs ein. Oh, was muss das herrlich sein. Und ich wünsche mir von Herzen, dass das auch in eurem Leben so ist. Dass die Freude nie aufhört, dass wir heute den Startschuss haben, aber noch lange nicht das Ende. Und die Frage aller Fragen ist, wollt ihr jetzt vor dem Herrn den Segen geben? Möchtet ihr, dass der Herr eure Ehe segnet? Dann möchte ich euch jetzt bitten, dass ihr nach vorne kommt. Ich möchte, dass ihr beide kommt zu mir. Ich werde euch jetzt das Eheversprechen bitten. Die Ringe habt ihr da und danach werde ich mit euch das Segensgebet sprechen. Hast du den Ring zur Hand, mein Lieber? Den hat er verloren, den Ring. Genau. Dann kommt er heute Abend nicht mehr nach Hause. Genau. Ja. Liebe Lina, das darfst du jetzt gerne weitergeben. Also ich sage dir was vor und dann guckst du deine Frau an. Liebe Lina.
Liebe Lina.
Ich nehme dich. Als meine Frau an. Ich verspreche dir.
Die Treue.
In guten.
Und in schlechten Tagen.
In Gesundheit und Krankheit. Bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben. Achten.
Und ehren.
Alle Tage meines Lebens. Trage diesen Ring. Als Zeichen unserer Liebe und Treue. Das darfst du ihr gerne den Ring aufstecken. Lieber Alamo.
Ich nehme dich.
Als meinen Mann an. Ich verspreche dir. Die Treue.
In guten.
Und in schlechten Zeiten. In Gesundheit.
Und Krankheit.
Bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben. Achten.
Und ehren.
Alle Tage meines Lebens. Trage diesen Ring.
Als Zeichen unserer Liebe und Treue.
Da er sowieso schon steht, dürft ihr gleich stehen bleiben. Ich möchte noch eine Sache vorlesen. Ihr habt für eure Ehe auch noch einen Bibelspruch. Und den haben wir vorne die ganze Zeit eingeblendet. Aus 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Und nun möchte ich euch den Ehesegen zusprechen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du Alamo und Lina zusammengeführt hast. Wir danken dir von Herzen, Herr, dass das Band deiner Liebe sie zusammenhält. Danke, dass beide mit dir, Herr Jesus, unterwegs sind. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du deine segnenden Hände auf beide jetzt legst und sie segnest, dass ihre Ehe gelingt. Dass sie immer wieder jeden Tag Anschauungsunterricht bei dir nehmen, Heiland. Und ich möchte dich bitten, dass sie bis der Tod sie scheidet, zusammenbleiben, sich helfen und einander eine Hilfe sind. Und dass sie beide darauf achten, dass du immer im Zentrum ihres eigenen Lebens und in ihrer Ehe stehst. Herr Jesus, überschütte sie mit deinen Segen. Heilige ihre Ehe, segne ihre Ehe. Schenk ihnen immer wieder Zeit füreinander. Schenk, Herr Jesus, dass sie sich gegenseitig immer wieder unterstützen, auf dich zu schauen. Danke, lieber Herr, dass du um diese Ehe weißt. Segne ihre Kinder. Segne alles, was in ihrem Haus stattfindet. Jeden Menschen, der ein- und ausgeht. Und lass beide leuchten sein für dich. Gib du Alamo die Gnade, dass er in seiner Familie deine Position vertritt als Hauspriester. Und schenk, dass Lina die Gemeinde verkörpert. Und hilf du, dass sie beide eine Ehe führen, wo du sichtbar wirst. Das ist unser großer Wunsch. Und so segne sie, Herr Jesus, mit deinem kostbaren Segen, den wir jetzt auf beide herabgeben. Öffne den Himmel und schütte deinen Segen auf beide. Amen. Amen.